Vielen Dank, lieber Erwin. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Sie können sich vorstellen, ich komme immer gerne nach Wien. Und wie du schon gesagt hast, im Grunde genommen bin ich da noch immer zu Hause. Nun, Sie werden sich jetzt vielleicht wundern. Topische Calcineurin-Inhibitoren haben Sie alle schon gehört, wissen wir alles. Was soll man dazu noch sagen? Nun, ich hoffe, dass ich Sie am Ende davon überzeugen kann, dass es doch einige neue Aspekte gibt und die auch dazu führen, dass man vielleicht etwas umdenkt bei der Anwendung von topischen Calcineurin-Inhibitoren, insbesondere bei der Behandlung des atopischen Ekzems. Nun, das ist auch der Schwerpunkt der Anwendung. Topische Calcineurin-Inhibitoren, Tacrolimus und Pimecrolimus sind für die Behandlung des atopischen Ekzems zugelassen, obwohl viele von Ihnen, vielleicht sogar alle, auch andere Indikationen damit ganz gut behandeln, zum Beispiel das seborrheische Ekzem. Nun ein paar Worte zum atopischen Ekzem, zur atopischen Dermatitis. Ich glaube, das ist nur als Einleitung, ist Ihnen allen bekannt. Eine chronische Erkrankung mit quälenden Juckreiz und Ekzem. Die Prävalenz nimmt ständig zu, bei Kindern etwa in der Größenordnung von 20-25%. Und 20% davon sind schwer. Sicherlich ist die Lebensqualität enorm beeinträchtigt und ich weiß nicht, ob Sie es lesen können hier. Bei dem kleinen Stamm vom Roger Allen in Nottingham. Und da steht drauf, if I don't sleep, nobody sleeps in the family. Und ich glaube, das besagt eigentlich schon alles, die ganze Problematik. Ich glaube, ein interessanter Aspekt, auf das gehe ich etwas näher ein, sind die Komorbidität, die damit verbunden ist, Rhinitis und Asthma und mit einem Fragezeichen Nahrungsmittelallergien. Und da gibt es auch einen komplett neuen Aspekt, meiner Meinung nach. Und dann hier mit einem Fragezeichen versehen, der atopische Marsch, den Sie hier sehen, der im Grunde genommen besagt, dass Nahrungsmittelallergien und Ekzem, damit beginnt dieser Krankheitskomplex und erst später entwickelt sich dann Asthma und Rhinitis, also die respiratorischen Syndrome. Und da taucht einmal schon sehr prinzipiell die Frage auf, ist da ein Zusammenhang? Könnte es sein, dass die Haut das Ekzem prädisponiert für die Entwicklung des Befalls des Respirationstraktes. Es gibt nach wie vor nur Hinweise dafür, bewiesen ist es nicht. Das ist ein weiteres Puzzle in diese Richtung, das besagt im Grunde genommen, abhängig vom Schweregrad der Hauterkrankung des Ekzems, mild, schwer, ist es mehr oder weniger wahrscheinlich, also je schwerer der Hautbefall, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Kinder später einen Befall des Respirationstraktes haben, Asthma oder Rhinitis. Und das ist jetzt eine ganz neue Sache und ich glaube, das ist irgendwo etwas, was spannend ist und was man sozusagen uns zum Umdenken bewegen könnte. Was im Grunde genommen ist sozusagen die Aussage hier. Die Aussage ist eigentlich eine ziemlich simple. Die Aussage besagt, Exposition des Gastrointestinaltraktes von Kleinstkindern, von Säuglingen mit Allergenen führt zu Toleranz. Exposition an der Haut führt zu einer Sensibilisierung und zu Allergen. Und das ist meiner Meinung nach etwas extrem Spannendes und das sollte uns sozusagen bei der Ernährungsphysiologie ein bisschen zu Umdenken bringen und eine Allergenkarenz insbesondere in Frage zu stellen. Hat noch einen anderen Hintergrund, einen immunologischen Hintergrund, nämlich der, dass ja sozusagen in Utero die Kinder ja auch noch Toleranz entwickeln können. Und zwar nicht nur in Utero, sondern auch später noch, ungefähr bis zum ersten Lebensjahr. Daher macht es durchaus Sinn, die Kinder zu exponieren mit den normalen Allergenen, mit denen wir alle konfrontiert sind. Wenn das nicht passiert, durch Karenz, durch extreme Karenz, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man eine Sensibilisierung, sprich Allergien entwickelt. Nun, damit sind wir eigentlich schon wieder beim atopischen Ekzem und bei der Behandlung und das ist sehr simpel hier. Aufklärung und Prävention, adjuvante Basistherapie ist essentiell, eine topische antientzündliche Therapie und wenn das alles nicht geht, dann eben die systemische antientzündliche Therapie. Was ist entscheidend? Oder woran denkt man, dass das entscheidend ist? Sozusagen die Behandlung effizient möglichst zu Beginn der Erkrankung zu behandeln. Was heißt zu Beginn der Erkrankung? Das heißt schon bei den kleinsten Kindern, bei den Säuglingen. Warum? weil man damit unter Umständen die Chronifizierung verhindern kann. Und dafür gibt es Hinweise und ich werde Ihnen das auch zeigen. Und es ist auch, wenn die Haut entzündet ist, ist die Barriere von innen geschädigt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer Sensibilisierung ist wesentlich größer. Was haben wir? Wir haben eine Basistherapie, da gibt es verschiedenste Formen, da möchte ich auch nicht näher darauf eingehen. Und dann eben die topische entzündungshemmende Therapie mit topischen Kortikosteroiden, wunderbar für die Kurzzeitbehandlung. Und eben die topischen Calcineurin-Inhibitoren, Bimecrolimus und Tacrolimus, beide seit über 10 Jahren am Markt und weit verbreitet. Und daher haben Sie die beiden noch einmal, das ist der Unterschied nur, Tacrolimus ist etwas fetter und Bimecrolimus ist eine Cremeformulierung. Ich will nur 2 Worte zum Wirkungsmechanismus sagen. Das ist Ihnen allen bekannt, das war sozusagen, damit ist man seit vielen Jahren gereist, vom Cyclosporin begonnen, Entzündungsmediatoren werden runterreguliert, Zytokine, und damit haben Sie eine immunmodulierende und antientzündlichen Effekt. Das ist etwas relativ Neues und das stammt also auch aus meiner Klinik, vom Martin Steinhoff, wie er noch da war, und von der Sonja Stender, die sich damit beschäftigt hat, dass diese Calcineurin-Inhibitoren auch an andere Rezeptoren binden. Das sind die sogenannten Transrezeptor Potential Vanilloid Type 1 Rezeptor. Was ist das? Das ist der Capsaicin-Rezeptor. Und dass auf diese Art und Weise Neuropeptide freigesetzt werden, wie Substanz B in größerem Ausmaß. Und das erklärt, warum wir zu Beginn ein Brennen haben. Das ist wie wenn Sie Capsaicin auf die Haut schmieren. Das ist der gleiche Effekt, das brennt. Später dann hört das Brennen auf. Warum? Weil die Reakkumulierung verhindert wird. Ein zweiter Aspekt, der interessant ist und vielleicht weniger bekannt ist noch, Substanz B ist auch ein proinflammatorischer Mediator. Also wenn Sie so wollen, dann haben Sie sozusagen 2 verschiedene Schenkeln, wie Sie mit diesen Molekülen eine Entzündung und letzten Endes dann auch den Juckreiz effizient bekämpfen können. Das ist hier noch einmal dargestellt, das ist ein kutaner Nerv, gefärbt hier mit dem Vanilloid-Rezeptor, mit Substanz B, hier die Überlagerung. Und was passiert jetzt? Sozusagen diese Rezeptoren sind auch Mechano- oder Thermorezeptoren für Hitze- und pH-Werte. Auch Eicosanoide können zu einer Aktivierung führen, Freisetzung von Substanz B und dann letzten Endes Entzündung und Juckreiz wird reguliert. Dass das tatsächlich funktioniert in der Haut, zeigt Ihnen dieses Bild. Das ist eine Färbung mit einem Antikörper gegen Substanz B. Hier wäre die Epidermis und hier sehen Sie die gefärbten Nerven mit Substanz B. Wenn Sie jetzt nach 2 Tagen topischer Behandlung mit Bimecrolimus eine Biopsie machen, dann sehen Sie fast keine Nerven mehr, die sich für Substanz B anfärben. Das ist sozusagen irgendwo in vivo auch eine Bestätigung dieser Überlegungen. Nun, was wissen wir? Das ist jetzt eine Zusammenfassung dessen, was bekannt ist über die Calcineurin-Inhibitoren. Gut wirksam in der Kurz- und Langzeitbehandlung. Langzeitbehandlung heißt in dem Fall immer 1 bis 2 Jahre. Empfindliche Hautareale, ich glaube, da sind sich auch die meisten einig darüber, für empfindliche Hautareale sind sie besonders gut geeignet. Atrophie nur ein Stichwort, insbesondere hier Bimecrolimus und so weiter. Und dann sehen Sie das Sicherheitsprofil, keine Hautatrophie. Was weniger bekannt ist, aber sehr wichtig ist bei den Atopikern, im Gegensatz zu den Steroiden, die Barrierefunktion der Epidermis wird nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil, es gibt Hinweise dafür, auch aus der Gruppe von Kiel, dass die Barrierefunktion durch topische Calcineurin-Inhibitoren gestärkt wird. Dann auch das, letzten Endes, wie bei den Corticosteroiden, was Professor Schackler gerade gezeigt hat, sie haben eigentlich keine erhöhte Besiedelung der Keime und eigentlich kein sehr großes Risiko einer Infektion. Und, da gehe ich später noch darauf ein, keine Evidenz für ein erhöhtes Vorkommen von Lymphomen oder Hauttumoren. So, zur Auflockerung ein klinisches Bild. Eine unserer Patientinnen vorher und nach 10 Tagen Bimecrolimus-Behandlung. Das, ein ähnliches Bild, das kommt vom Sakari Reitamo in Helsinki, das ist Tacrolimus vorher und nach 6 Monaten. Nun, was sind jetzt sozusagen Fragen, die uns vielleicht noch bewegen? Sicherlich das Langzeitmanagement. Und was versteht man unter Langzeitmanagement? Im Grunde genommen fast eine lebenslange Behandlung. oder ein lebenslanges Begleiten eines Patienten mit diesen Substanzen. Interessant sicher auch die Prävention. Für die Prävention kann man sich zwei Strategien vorstellen. Einerseits die sogenannte proaktive Therapie, da gehe ich gleich darauf ein. Und dann andererseits die Prävention durch möglichst frühzeitige Behandlung eben von Säuglingen bereits. Und dann ganz wichtig, die Langzeitsicherheit insbesondere, wenn wir jetzt von Säuglingen sprechen, was passiert mit dem Immunsystem, das sich entwickelt, wenn es der Körper dann letzten Endes dauerhaft oder immer wieder einem Immunmodulator ausgesetzt ist. Und in die gleiche Richtung geht die Frage nach Lymphomen. Nun, wenn wir an die proaktive Therapie denken, dann müssen wir uns eines noch einmal kurz vor Auge halten, dass nämlich die Normalhaut eines Atopikers auch Zeichen einer minimalen Entzündung hat. Zum Beispiel ein diskretes lymphozytäres Infiltrat kann man nachweisen und sicherlich auch erweiterte Lymphgefäße. Und diese sind ein Hinweis dafür, dass wir entweder so eine subklinische Entzündung permanent haben oder es ist ein Rest von einem vorangegangenen Schub. Und daher kam eben die Überlegung einer proaktiven Therapie. Proaktive Therapie heißt im Prinzip Behandlung einer gesunden Haut. Und das ist diese Studie, die daher durchgeführt wird, die publiziert ist, daher gehe ich nur ganz kurz darauf ein. Vergleich der Langzeitwirksamkeit und Sicherheit mit der Tacrolimus-Salbe. Es gab vorher eine 6-wöchige Behandlung dieser Patienten mit Tacrolimus. Wenn sie sozusagen nach 6 Wochen den Zustand erreicht hatten, dass eine milde bis mittelschwere Form noch da war, das ist IgA kleiner als 2 oder gleich 2, dann wurde eine Gruppe mit einer proaktiven Therapie behandelt. Was heißt proaktive Therapie? Im Grunde genommen heißt das, dass Tacrolimus 2-mal pro Woche Montag und Donnerstag aufgetragen wurde und die Standardtherapie war sozusagen Tacrolimus nur, wenn die Patienten schon begonnen haben, einen Schub zu entwickeln. Kinder war da wie in der Zulassung die 0,03%ige Formulierung und bei den Erwachsenen die 0,1%ige Salbe. Und ich zeige Ihnen hier auch nur ein Bild darüber, wo Sie sehen, und was hat man gemessen? Man hat viele Dinge gemessen, das ist nur ein Parameter, nämlich den Zeitpunkt, bis ein Schub aufgetreten ist, der so schwer war, dass er mit diesen Therapien nicht mehr behandelt werden konnte, sprich eine topische, zumindest eine topische Kortikosteroidtherapie benötigte. Und wenn man schaut, das war hier bei der Standardtherapie, das heißt also immer dann, wenn ein Schub war, waren das nur 36 Tage. Und Sie sehen bei dieser proaktiven Therapie regelmäßig 2-mal pro Woche die befallenen Hautareale oder die früher befallenen Hautareale wurden behandelt, dann war das immerhin bei den Kindern 217 Tage. Patientenzahl war 153, natürlich ist dieser Unterschied signifikant und bei den Erwachsenen wurde das ebenfalls durchgeführt, ein sehr ähnliches Ergebnis. Interessanterweise, bei den Erwachsenen war das wesentlich kürzer im Vergleich zu den Kindern, lag ungefähr bei 140 Tagen. Das ist wieder vom Zachary Reitamo, sozusagen einer seiner Patienten, vorher und nach einer 12-monatigen Behandlung. Bitte, 12-monatige Behandlung heißt nicht jeden Tag. In dem Fall war das sozusagen immer dann, wenn der Patient das benötigt hatte. Also eine Standardtherapie ist das hier. Wenn man das zusammenfasst, sozusagen, dann hat die proaktive Therapie weniger schwere Schübe, längere schubfreie Intervalle und eine dauerhafte Besserung von Ekzem und Juckreiz. Es wurde nicht mehr Tacrolimus verbraucht im Vergleich zur Standardtherapie, auch das wurde untersucht. Und die Therapie war gut verträglich und die Sicherheitsparameter, die da gemessen wurden, waren vergleichbar mit denen aus anderen Studien. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der sozusagen auch Prävention, frühzeitiger Einsatz und insbesondere die Langzeitsicherheit. Und da hat man eine Studie durchgeführt in den Jahren von 2004 bis 2010, primär in den USA. Und bitte, das ist die größte Studie, die jemals durchgeführt wurde bei Atopikern, insbesondere bei Säuglingen, nämlich 5 Jahre Verlauf. fast 200 Zentren, fast 2500 Kinder und das Real-World-Design müssen Sie sich einfach so vorstellen, das ist nicht eine kontrollierte Studie, wo die Patienten regelmäßig kamen, sondern das sozusagen spiegelt die Realität wider, so wie die Patienten das im Allgemeinen machen, wenn sie ihnen erklären, sie sollen zum Beispiel eine Salbe dann anwenden, wenn es wieder beginnt. Dann haben Sie sicher manche drinnen, die werden das mehr und manche, die werden das weniger anwenden, aber das ist die Realität. Über 5 Jahre. Und zwar Bimecrolimus-Creme wurde verglichen versus schwache und mittelstarke topische Corticosteroide und primäres Ziel war die Sicherheit und sekundäres Ziel die Langzeitwirksamkeit. Nun, Einschlusskriterien, da möchte ich auch nur kurz etwas sagen. Säuglinge zu Beginn, 3 bis 12 Monate alt und Sie müssen sich vorstellen, nach 5 Jahren sprechen wir nicht mehr von Säuglingen, sprechen von Kindern. Also sozusagen eine relativ lange Beobachtungsphase und leicht bis mittelschwere atopisches Ekzem. Und natürlich Ausschlusskriterien waren andere Behandlungen bzw. Auswaschphasen mussten eingehalten werden, je nachdem, ob es eine topische Therapie oder eine systemische Therapie war. Nun, das zeigt Ihnen nur die demografischen Daten, dass die Gruppen vergleichbar waren. Ich glaube, auch etwas ist schon interessant, darauf hinzuweisen, dass so uns sozusagen etwa gleich viele Patienten in beiden Gruppen die Studie beendet haben. Sie haben es hier mit einer Ausfallsquote von etwa 30% zu tun. Nun, Sie mögen jetzt argumentieren, das ist viel, das ist hoch. Nun, wenn wir aber auf der anderen Seite betrachten, wir sprechen von 5 Jahren, dann ist das ganz schön viel, würde ich sagen. Und man kommt hier auf Zahlen am Ende von ungefähr 800 bis 900, die sozusagen die gesamte Studie durchgemacht haben. Das war jetzt das Protokoll. Das muss ich ganz kurz sagen. Bei Hauttrockenheit durften die Patienten ihre Grundlagen verwenden, die sie immer verwendet haben oder die ihnen der Dermatologe verschrieben hatte. Bei ersten Anzeichen von Juckreiz oder Ekzem wurde randomisiert, eine Gruppe Bimecrolimus 2x pro Tag plus die Grundlagen und die andere Gruppe topische Corticosteroide und hier steht laut BIPAC. Das mag auf den ersten Anschein etwas erstaunlich wirken. Nun müssen Sie sich überlegen, fast 200 Zentren in verschiedenen Ländern, die Zulassungstexte für topische Corticosteroide lauten überall anders. Und das trägt dem in gewisser Weise Rechnung. Bei Verschlechterung durften die mit Bimecrolimus behandelte Patienten topische Corticosteroide einsetzen. In der anderen Gruppe war eine klinische Visite vorgesehen. Das war hier auch vorgesehen, wenn es zu keiner Besserung kam. Und bei Verdacht auf einer Infektion durften entweder topisch oder systemisch Antibiotika oder Antimykotika angewandt werden. Das ist das erste Ergebnis. Nun, was ist hier dargestellt? Der Gesamt-IGA, und zwar 0 oder 1. Das heißt also praktisch erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei. Und was schon bemerkenswert ist, nach 3 Wochen waren 50% der Patienten in beiden Gruppen. Gelb ist immer Steroide, blau ist Bimecrolimus erscheinungsfrei oder nahezu erscheinungsfrei. Und das war am Ende der Studie, nach 5 Jahren, waren es etwa 85%. Noch einmal, bitte, es heißt nicht, dass die Patienten über diesen Zeitraum täglich behandelt wurden. Sie wurden dann behandelt, wenn es notwendig war. Das heißt also, im Grunde genommen, in den ersten, Sie sehen ja schon, wenn die Patienten schon hier erscheinungsfrei waren, nach 3 Wochen, haben sehr viele keine Dauertherapie mehr gehabt. Das ist jetzt zum Auflockern wieder einer unserer kleinen Patienten. Sie sehen hier blärt er und hier ist er eigentlich ganz friedlich. Ist mit Bimecrolimus behandelt worden. Mit Bimecrolimus off-label natürlich. Und jetzt werden Sie mich fragen, wie ist das möglich? Wie kann man eine Mutter überzeugen, sozusagen ihr kleines Baby mit Bimecrolimus zu behandeln? Es war gar nicht so schwer, weil auf der anderen Seite steht das Cortison. Und die Cortisonkeule sozusagen macht solche Dinge dann in gewisser Weise möglich. Und das ist nämlich ganz interessant, wenn Sie jetzt sozusagen eine Mutter haben und sagen, Ihr Kind wird eine lokale antientzündliche Therapie brauchen. Was glauben Sie, was die Mutter als Erstes sagt, oder sehr viele, besonders in Münster, aber kein Cortison. Also das ist auch ein Unsinn im Grunde genommen. Aber das ist nun einmal drin in der Bevölkerung. Nun gehen wir wieder zu der Studie. Sie sehen hier wieder keinen Unterschied. Und sozusagen, das ist der Total Body Surface Area, also der Befall der gesamten Körperoberfläche. Nach 3 Wochen wiederum praktisch 80% haben keinen Befall und ab Woche 78 war es null. Also sozusagen haben keine der Patienten mehr einen Befall gehabt. Also auch wiederum ein signifikantes Ergebnis. Noch einmal zur Erinnerung, zur Auflockerung hier. 2 Zähne hat er schon, aber blären tut er. Und hier ist er recht friedlich. Cortisonverbrauch, müssen Sie auch überlegen, über 5 Jahre. In der Pimecrolimus-Gruppe waren das im Median 7 Tage. Das heißt also, die Aussage ist die, dass die meisten Patienten eigentlich ohne Cortison über diese Zeit lang ausgekommen sind. Und in der Cortisongruppe war es ja auch nicht so viel, 178 Tage, über 5 Jahre. Also, wenn man das Fazit zieht, dann kann man eigentlich sagen, dass beide Behandlungen gleich gut wirksam waren. Bei der Kurzzeit, also nach 3 Wochen und nach 5 Jahren. 85% der Patienten waren erscheinungsfrei. Im Gesicht war es noch besser, da waren es 95%. Und sozusagen nach 3 Wochen waren praktisch auch 80% der befallenen Hautareale nicht mehr befallen. Und keine topische Corticosteroide in der Pimecrolimus-Gruppe, 36%. Das zeige ich auch immer gerne. Das stammt vom Professor Daci, vom Diamant Daci, der in Frankfurt war zu der Zeit, jetzt ist er in Lübeck. Und der hat diese kleine Patientin hier im Alter von 7 Monaten damals mit Pimecrolimus behandelt. Das ist nach einem Jahr, also 5 Monate später. Und das ist im Alter von 4 Jahren, jetzt ist sie 8 Jahre alt und verwendet das auch immer noch intermittierend. Wenn immer es notwendig ist, ist aber immer weniger. Sicherheitsprofil in dieser Riesenstudie. Sie haben ähnliche Nebenwirkungen in beiden Gruppen. Und diese Zahlen sprechen auch nur für etwas, was völlig normal ist, dass fast alle Kinder, und wir sprechen wieder von 5 Jahren, fast alle Kinder haben entweder einen Husten, einen Schnupfen, einmal eine Fieber, Bronchitis entwickelt, das ist durchaus normal. Weniger Corticosteroide wurden verbraucht, besonders in der Pimecrolimus-Gruppe, auch wie zu erwarten. Die Abbruchrate war extrem gering, über 5 Jahre mit diesen 0,6-1%. Es ist auch klar, dass man die Nebenwirkungen nicht hundertprozentig zuordnen kann, weil in beiden Gruppen topische Corticosteroide verwendet werden konnten. Das war für die Cortison-Gruppe interessant, ob eine Beeinträchtigung des Wachstums, der Wachstumsrate, war nicht der Fall. Ist auch nicht verwunderlich, ist ja keine Dauertherapie gewesen. Und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz interessanter Befund. Wir sprechen von nahezu 2500 Kindern, Säuglingen, die mit Tacrolimus oder Steroiden behandelt wurden. Über einen Zeitraum von 5 Jahren. In diesem Zeitraum von 5 Jahren, das können Sie besser beurteilen als ich, würden Sie doch erwarten, dass zumindest das eine oder andere Kind ein Lymphom entwickelt. Das ist die normale Rate, wäre das zu erwarten. Und in dieser Gruppe war sozusagen kein Kind hat ein Lymphom entwickelt. Das kann man sagen, wahrscheinlich ein Glücksfall, so würde ich es interpretieren. Jetzt gehen wir auf das Immunsystem, das sich entwickelt. Und hier hat man die Impfreaktionen beurteilt, das heißt die Bildung von protektiven Antikörpern. Die Vakzinierung, Tetanus, Hepatitis B, Masern und Varicellen. Und wenn man das vergleicht, dann hat es praktisch überall, bewegten sich die Titer in einem normalen Bereich. Jetzt muss ich eines dazu sagen, das war nicht bei allen Kindern, wurde das gemacht, das war etwa bei ungefähr 200 bis 300 wurden diese Antikörpertiter bestimmt. Jetzt können Sie sagen, okay, das sind Antikörper, das sind die B-Lymphozyten. Nun, es gibt noch viele andere Untersuchungen, ich kann Ihnen nicht alles zeigen, es ist eine Fülle von Daten. Das zeigt nur die Anzahl von T-Lymphozyten, die Gesamtzahl von T-Lymphozyten verglichen, das ist die grüne Linie, zu einer historischen normalen Kontrolle. Und hier sehen Sie wiederum, das verhält sich komplett normal, komplett deckungsgleich. Jetzt könnte ich sagen, okay, T-Zellzahl, T-Zellfunktion, auch da gibt es Daten dazu, zum Beispiel die Zytokinproduktion von diesen T-Zellen war auch im Normalwertbereich. Nun, Fazit hier, sozusagen die Behandlung war gut verträglich, keine Beeinträchtigung des kindlichen, des entwickelnden kindlichen Immunsystems und war nicht mit dem Auftreten von Lymphomen verbunden. Wenn man das jetzt wieder zusammenfasst, dann kann man eigentlich daraus konkludieren, dass Pimecrolimus-Creme eigentlich als die Therapie der Wahl empfohlen werden kann, bei einer leichten bis mittelschweren atopischen Dermatitis, so steht es auch im Beipack übrigens, bei Säuglingen, jetzt off-label, bei Kindern und bei Erwachsenen. Und man muss sich überlegen, bei den neuen Leitlinien, inwieweit man nicht diese Daten damit einfließen lässt und letzten Endes könnte diese Studie auch die Voraussetzung dafür darstellen, dass dieses Medikament jetzt auch noch für Kleinkinder, also für Kinder ab dem dritten Monat zugelassen wird, wie es auch jetzt schon in Australien der Fall ist. Noch einmal zwei Worte zur Sicherheit. Wenn man das jetzt zusammenfasst, was bekannt ist, alle wieder überlegen, im Grunde genommen, wenn ich das auf die Haut draufbringe, wie viel geht durch? Was kann ich im Blut nachweisen? Und das ist extrem wenig. Wenn Sie sich das ansehen, bei 99% der Patienten liegt das unter der Nachweisgrenze. Und dann muss man noch eines sagen, im Allgemeinen bei Besserung des Ekzems ist es, wenn überhaupt Spiegel nachweisbar waren, nicht mehr nachweisbar. Die Lymphome. 7,5 Millionen Verordnungen, 50% Kinder. Muss alles jetzt natürlich genau gemonitort und aufgezeichnet werden. 50 Fälle sind berichtet worden. Die Inzidenz ist geringer, als man erwarten würde bei einer normalen Bevölkerung. Und eines muss man auch hier noch sagen, dass viele dieser Fälle wurden ganz genau untersucht und bei den meisten war es so, dass ein Lymphom als Ekzem falsch diagnostiziert war, a priori schon. Und dann hat man so eine Meta-Analyse gemacht, wo man untersucht hat, letzten Endes bei fast 300.000 Patienten, davon gab es etwa 300 Patienten mit Lymphom, waren entweder mit Pimecrolimus, Tacrolimus, potenten topischen Corticosteroiden, schwachen Steroiden behandelt oder hatten eine schwere atopische Dermatitis oder bekamen orale Steroide. Und wenn Sie sich das jetzt ansehen, dann liegt sozusagen 1 wäre der Normalwert. Dann liegt es bei den topischen Calcineurin-Inhibitoren drunter. Nicht signifikant. Wenn man jetzt etwas ansieht, schauen Sie sich einmal an, die schwere atopische Dermatitis hat per se schon ein höheres Risiko, Lymphome zu entwickeln, was auch nicht erstaunlich ist im Übrigen. Und bei einer systemischen Steroidtherapie haben Sie auch ein erhöhtes Risiko. Aber nicht bei schwachpotenten topischen Corticosteroiden und auch nicht bei den topischen Calcineurin-Inhibitoren. Fazit, Calcineurin-Inhibitoren können für die Behandlung der atopischen Dermatitis auch bei Säuglingen empfohlen werden. Aber wie gesagt, noch einmal, ich wiederhole mich, es ist off-label im Augenblick, nicht zugelassen. Eignet sich besonders Pimecrolimus für die Behandlung von empfindlichen Hautarealen, also die kindliche Haut. Dann die proaktive Therapie hat ihre Effizienz, glaube ich, sehr deutlich gezeigt. Man sagt heute noch immer, Sonnenschutz sei empfehlenswert, obwohl ich nicht davon überzeugt bin, dass das absolut notwendig ist. Es gibt sogar Studien, zum Beispiel Vitiligo, wo topische Calcineurin-Inhibitoren mit UVB kombiniert wurden. Da hat man auch nichts gesehen. Und wie gesagt, das Sicherheitsprofil ist in meinen Augen eigentlich ein sehr, sehr gutes. Und damit, das ist Münster, der Prinzipalmarkt, möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.